applaudieren am liebsten nach dem Vortrag, nicht vorher. Aber es freut mich ganz,
es war willkommen.
Danke, willkommen heißen. In Amerika tut man das nie, interessant. Es freut mich wirklich, hier dabei zu sein und es ist ja eine Ehre, hier auf die Heinrich-Böll-Stiftung eine Serie von Konzepten und Ideen und Erfahrungen vorzulegen. Ich möchte Ihnen ganz von Anfang sagen, dass ich behaupte gar nicht, dass die Blue Economy jetzt die Lösung der aller Probleme der Welt ist. Im Gegenteil. Ich glaube, was ich versuche mit diesen Blue Economy Konzepten, ist einen Anstoß zu geben, um zu sagen, was wir bis jetzt gemacht haben, ist gut, aber nicht gut genug. Wir haben wirkliche Riesen in der grünen Wirtschaft, die so viel erreicht haben, so viel versucht haben. Aber wir müssen heutzutage irgendwo anerkennen, dass wir mehr und schneller durchsetzen müssen. Es gibt keine Zeit mehr. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich auch in Deutschland zum ersten Mal ist, dass dieses Thema von der Blue Economy vorstellen kann. Und deswegen so ein Dank an Heinrich-Böll-Stiftung, um mich hier zu verwillkommen. Ja, ich bin Professor, aber ich habe ja ein sehr gutes Abkommen gemacht mit Turin. Ich bin Professor 3 Wochen im Jahr. Leider müssen dann die Studenten 40 Stunden mit mir studieren pro Woche. Und das heißt, dass ich ja innerhalb von 3 Wochen meine 120 Stunden Minimumzeit verpasse. Und alle andere, das tue ich ja über Internet. Ich versuche ja eher meine Zeit zu konzentrieren auf die Praxis und versuche meine Erfahrung als Unternehmer in der Tat umzusetzen. Und vielleicht, wenn man mich hier in Deutschland für etwas kennt, könnte es sein für das Bambus-Pavillon, das ich in die Weltausstellung 2000 gebaut habe und das nachher von der Messe in Hannover vernichtet worden ist. Warum ist mir immer noch ein unklar. Am jeden Fall glaube ich, dass es sehr wichtig, dass es möglich ist, Innovationen durchzusetzen. Aber die Innovationen, die wir durchsetzen wollen als Stiftung, weil ich führe ja auch eine kleine Stiftung, die ganz insignifikant ist neben dieser Heinrich-Böll-Stiftung. Aber unsere kleine Stiftung will ja irgendwo, und das ist jetzt schon eine Herausforderung fürs Publikum, und ich hoffe, dass Sie geben mir die Zeit, das zu erklären. Wir möchten wirklich einen Zuwachs befürworten mit Glück und Aufbau soziales Kapital dank Unternehmerschaft. Wir brauchen meiner Meinung nach heutzutage mehr Unternehmer als je in der Geschichte. Nie in der Geschichte. Wir müssen junge Leute inspirieren, um diese Wirtschaft nachhaltig zu machen. Und wenn wir sagen, wir wollen die Wirtschaft nachhaltig haben, dann geht es nicht um zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, das ist konservativ, das ist progressiv. Wir müssen uns ganz einfach herausfordern, es viel besser zu tun. Schlüsselaussage von mir ist, wir müssen es besser tun. Was wir bis jetzt getan haben, könnte sein, ist das Beste, was wir uns eindenken könnten. Aber es ist nicht gut genug. Und wenn wir etwas viel besser machen wollen, dann müssen wir vielleicht so genau nachdenken, wie verschiedene Insekten statt 2 Flügel 4 Flügel herstellen. Aber wir sollten deswegen wirklich um die Ecke denken. Und was wir brauchen, ist nicht neue Technik, sind nicht neue Politik. Was wir brauchen, sind neue Geschäftsmodelle. Unsere Geschäftsmodelle sind heutzutage zu konzentriert und zu beeindruckt von dieses Co-Business, Co-Konzept. Harvard Business Review, Harvard Business School hat unsere Gehirne so gewaschen, dass wir nur denken können in Co-Business und Co-Competence. Und deswegen ist meiner Meinung nach das größte Problem, dass wir viel zu viele MBAs haben. Ich bin einer davon. Ich habe auch mein MBA von INSEAD. Und was wir brauchen, ist, dass Leute durchdenken und nicht nur das Supply Chain Management, nicht nur die Kosten drücken, nicht nur die Arbeitsplätze drücken, aber dass wir endlich mal ein Geschäftsmodell ausdenken, das ermöglicht, dass wir viel mehr Mehrwert schöpfen mit was wir haben. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtige. Wir sollten uns die Frage stellen, könnten wir Bürgern mehr und bessere Dienstleistung anbieten und den Haushalt verringern? Kann ein Unternehmen wachsen und Sozialkapital aufbauen? Und können Hightech und Cleantech gesünde und billige Produkte anbieten? Leider heutzutage, alles was grün ist, ist zu teuer. Das bedeutet, wir können nicht die Mehrheit der Menschen erreichen. Und meine Antwort ist ganz einfach, ja, wir können das. Und wenn ich irgendwo die Arroganz habe zu sagen, ja, wir können das, ist, weil ich das Glück habe, mehr als 50 Projekte in der Welt zu führen und zu begleiten und teilzunehmen, die mir zeigen, yes, we can. Ja, das war ja auch ein Slogan von einem Politiker. Aber es scheint nicht, dass er so viel kann. Pelikanen. Guckt jeder in dieselbe Richtung? Nein. Führungskräfte können immer bessere Lösungen finden, die aus einer anderen Richtung kommen. Und deswegen müssen wir mal außergewöhnlich durchdenken können und nicht nur gucken, wo jeder hinguckt. Ich muss das auf Englisch sagen, weil es kommt mir viel kräftiger herüber. Sie kennen diese sehr bekannte chinesische Aussage, if you give someone a fish, he will not be hungry for today. If you teach him how to fish. He will overfish. Wenn jeder Chinese lernt, wie er fischen soll, dann gibt es keine Fische mehr. Wir wissen schon, was passiert, wenn die Japaner angefangen sind, so zu fischen und die Spanier so gefischt haben. Das heißt, wir können nicht diese Wissenschaften, die Kenntnisse der Vergangenheit, die Traditionen der Vergangenheit, nur das verwenden, um die Zukunft entgegenzutreten. Wir müssen viel weiter denken, kreativ sein, innovativ, andere Konzepte und die Wirklichkeit neu betrachten. Meine Frage: Was ist die meist verfügbare Energiequelle auf unserer Erde? Schwerkraft. Warum? Weil die Sonne, die scheint nur den halben Tag auf die Hälfte der Erde. Und Schwerkraft funktioniert immer. Immer. Leider haben wir nie unsere Ingenieure verpflichtet, mal diese unglaubliche Kraft, die immer funktioniert, auch wenn die Sonne nicht da ist, endlich mal umzusetzen in Energie, den wir verwenden können. Leider haben wir alle vergessen, was wir schon mit so viel Spaß in einem James-Bond-Film gesehen haben, wo immer wieder James Bond oder jemand anders irgendwo so ein kleines Apparätchen, so ein Mikrofon runtersteckt und nie Kabel hat und nie Batterien hat. Und das funktioniert dank der Piezoelektrizität. Wieso können wir das angucken in einem schönen Film von James Bond und nachher vergessen? Warum? Ich glaube, wir müssen weiterdenken. Und wir müssen vor allem unsere Kinder nicht nur beibringen, was wir selber wissen. Wir müssen unsere Kinder die Freiheit geben, viel weiter zu denken. Weil wenn unsere Kinder nur lernen, was wir wissen, dann können sie nie besser tun, als wir bis heute taten. Und hier sind sie meine 5 Kinder. Philipp Emanuel, 2 Jahre, morgen. Lorenz, Frieden, Karl, Olaf, schon 19 und 20. Chido, meine Adoptivtochter. Und Louis Adrien, mein jüngster Sohn, 5 Monate alt. Wir müssen wirklich die Welt anschauen durch die Augen von unseren Kindern. Die Welt sieht ganz anders aus, wenn man bereit ist, die Welt anzuschauen durch die Augen von Kindern. Und das ist meine Frustration auch gewesen mit der grünen Ökonomie. Ich habe das Ecovair-Unternehmen gegründet. Ich habe Ecovair entwickelt. Ich habe diese erste grüne Fabrik gebaut. Alle Autos von meinem Unternehmen in 92 führten schon mit Biodiesel. 92. Ich zahlte meine Mitarbeiter 0,5 Euro pro Kilometer, um mit dem Fahrrad nach der Arbeit zu kommen. 0,5 Euro pro Kilometer. Ich sage Ihnen, auch in Belgien, wenn es regnet, dann kommen wir mit dem Fahrrad an der Arbeit. Das ist ganz normal. Aber das Problem ist, dass wir mit unseren Konzepten von grüner Energie noch viel zu viel von Zuschüssen abhängen. Genau wie Öl und Atomkraft. Ich will nicht behandelt werden wie Atomkraft oder wie der Öl. Und grüne Produkte kosten zu viel Geld. Ich will, dass das Beste billig ist. Ich will, dass das Gesundeste billig wird. Ich will nicht, dass das Gesundeste am teuersten ist. Das ist nicht eine Wirtschaft, wofür ich arbeite. Eine Wirtschaft, die ich will, ist eine Wirtschaft, wo das Beste billig ist. Heute ist das Schlechteste billig. Und das müssen wir ändern. Und deswegen nenne ich das seine Blue Economy. Ich gebe Ihnen ganz kurz mal einen Film und ich entschuldige mich, das habe ich nur auf dem Englischen zur Verfügung. Aber hören Sie mal zu.
The Simple Show explains the Blue Economy. This is our planet. Of course, we want to preserve it for future generations. And therefore, we choose healthy and natural products, organic food, solar energy, and biodegradable soaps. But all these goodies cost more. Whatever is bad for your health and damages the environment is cheap. Whatever is good for your health and saves the environment is expensive. This green economy will be for the happy few. Most of us cannot afford it. Worse, some stuff we thought is great for us and good for nature actually is not good at all. Biosoaps use palm oil from plantations that destroyed the rainforest. Solar energy depends for decades on subsidies, which must be paid with tax money. Bioplastics compete with food. Organic food is shipped around the world, damaging the climate. So it is not only expensive, sometimes it is not smart either. So we have to be more creative to do it better. We must open our eyes to see what we've got. For example, here is our morning coffee. We really only use 0.2% of it. What do we do with the rest? Throw it away? We use it to grow mushrooms, then feed the leftovers to animals. Animals make manure, and bacteria make biogas from that. We thought it was only waste, and now everyone who knows this can generate food, energy, and jobs. We like that. And there are so many opportunities. Once we see them, it is clear that we can convert poverty into development, scarcity into abundance. If we can make the cake bigger, it is easier to share with everyone. However, many people have good ideas. What we need are people who make it happen. We need these entrepreneurs. Actually, we need a whole generation of entrepreneurs. They do not care how the apple falls down from the tree. Newton figured that out hundreds of years ago. They want to know how the apple got up in the tree in the first place, defying the law of gravity. These innovators think like David, who beat Goliath. Without experience and little money, they change the rules of the game and generate more money for themselves and their community. That makes everybody happy. This is our goal, making people healthy and happy with what we did not know we have. And after all, the sky is blue, the ocean is blue, and our Earth, as seen from the universe, is also blue. That's why we call this the Blue Economy. It has only just begun. For more information, visit ZERI.org.
Wenn Sie möchten, können Sie Blue Economy, danke, Sie können Blue Economy ersetzen mit Grüne Economy 2.0. Ich habe kein Patent auf den Namen Blue Economy und ich bin nicht so absolut egotistisch, dass es muss ja Blue Economy ernannt worden. Was ich glaube, wir allen einig sind, es muss viel besser gehen. Viel besser und viel schneller. Und wenn wir uns darüber einig sind, dass gleichzeitig wir auch Arbeitsplätze schöpfen müssen. Es kann nicht sein, dass wir eine Wirtschaft haben, wo Erfolg des Unternehmens gemessen wird, unter anderem mit viel weniger Arbeitsplätze es gibt. Es kann nicht sein. Wir müssen ja Arbeitsplätze zentral stellen und das ist mir meiner Meinung nach sehr wichtig. Aber wir sollten nur Arbeitsplätze schöpfen, mit was lokal zur Verfügung steht. Wir haben eine Wirtschaft, die arbeitet, was die Wirtschaft nicht hat, was nicht zur Verfügung ist. Und deswegen haben wir diese Verschuldungen, die viel zu weit gegangen sind. Ich weiß, es gibt ja Unsicherheit und so ist ja einmal das Leben. Aber wir können nicht alles kontrollieren. Aber andererseits will ich Ihnen ein paar Beispiele geben von konkreten Projekten, die wir schon durchgeführt haben, die uns vorhersehbare Resultaten ermöglicht. Das ist das Neue, das es kann. Leider sind wir noch so blockiert. mit Produktions- und Konsumsystemen, die verschmutzen, wo die Gesundheit nicht zentral steht und das immer noch beiträgt zum Klimawandel. Dieses Jahr alleine werden 300 Milliarden Flaschen Coca-Cola weggeworfen. Na, nicht in Deutschland. Aber in der Welt haben wir ein System, wo Plastprodukte befürwortet werden über Glasprodukte. Und ja, auch in Deutschland wird beigetragen, dass wir ungefähr 100.000 Tonnen von Titan auf die Deponie werfen, weil wir das nicht rezyklieren. Titan, 100.000 Tonnen, weil wir dann so glatt scheren möchten. 40 Milliarden Batterien schon werden dieses Jahr auf die Deponie geworfen. 40 Milliarden, stellen Sie sich aber damit mal vor, 40 Milliarden. Der Rebound-Effekt, dass wir haben Zuwachs und dann verwenden wir mehr Batterien und giftige Batterien und kleinere Batterien, aber immer noch Batterien. Und den Kaffee haben wir gerade darüber geredet. Aber wenn Sie zum Beispiel gerne Pilze essen, diese fantastische, schmeckvolle Shiitake-Pilze, dann müssen Sie Ihnen leider sagen, dass Sie vielleicht schon Vegetarier sind und gesund essen. Aber leider wird 90% von Shiitake-Pilzen heutzutage gezüchtet auf Eichenholz. Abholzung von Eichenwäldern ist vorangetrieben worden dank den Appetit von Vegetariern. Ich wusste das auch wieder nicht. Wenn wir nicht wissen, was die Konsequenzen sind, dann sind das nicht intentionelle Konsequenzen. Aber wenn Sie wissen, was da passiert, dann haben wir, was wir auf Englisch nennen, collateral damage. Und das ist eine Militärstrategie, die Zivilgesellschaft nicht befürworten darf. Meine Analyse ist gewesen, ich sollte nichts verbieten. Weil wenn ich etwas verbiete, und das weiß ich als Kind, wenn mich etwas verboten worden würde, dann wollte ich es absolut tun. Und deswegen nichts verbieten, sondern wir sollten viel wettbewerbsfähiger sein. Das heißt, wir sollten Geschäftsmodelle so entwickeln, Innovationen und Technik so durchführen, dass wir so viel mehr wettbewerbsfähiger sind, als sogar heute die grünste und die weitentwickelste sich eindenken können. Und wir wissen, dass der Staat kein Geld mehr hat. Wir wissen, dass ständig die Steuern erhöht werden. Wir wissen, dass wir nicht mehr erwarten können, dass diesen Fluss von Geld der Staat uns immer wieder erreicht. Deswegen denke ich mich immer kreativ, so kreativ möglich zu sein, um Staatsschulden und Steuern zu verringern. Das scheint ja ein Traum, aber es ist etwas, was wir nicht nur befürworten, auch versuchen durchzuführen. Alles wird teuer, aber statt verringern die Kosten, versuchen wir immer wieder mehr Leistung, mehr Einnahmen, mehr Funktionalität durchzuführen. Und die Blue Economy hat als Hauptkonzept, dass wir immer mehr Einnahmen generieren. Und das konkrete Beispiel, das jetzt schon hier in Berlin durchgeführt wird. Ich habe heute Morgen die Pilzzucht besucht. Pilzzucht in Berlin, Innerstadt Berlin, mit Kaffeesatz von Starbucks. Kaffeesatz von Starbucks wird gesammelt, wird geimpft mit Mycelien und züchtet für uns Pilze. Und diese Pilze sind die gesunden Pilze, die Shiitake-Pilze. Ich habe sie mit eigenen Augen heute Morgen gesehen. Und Dank an Markus und an Katharin, um das möglich gemacht zu haben. Aber der Abfall, dieser Abfall der Pilz, ist eine ausgezeichnete Ernährung für Tiere. Und ich weiß, im Zentrum von Berlin gibt es keine Schweine. Es sollte nicht an die Schweine versuchen zu geben, aber im Zentrum Berlin gibt es ja viele Hunde und Katzen. Und die können das auch essen. Weil am Ende des Tages, was wird angeboten, ist ausgezeichnete Qualität von Aminosäure. Warum sollten wir nicht die Aminosäuren zur Verfügung stellen für denen? Warum sollen wir unsere Katzen, unsere Hunde diesen Abfall von Schlachtereien anbieten? Ich verstehe das auch nicht. Aber das tun wir jetzt. Wir haben einen ersten kleinen Anstoß gemacht hier in Berlin, aber es ist schon Realität. Heute ist es schon Realität in San Francisco, in Amsterdam, in Madrid. Das heißt, in Städte werden jetzt dank dieser drei Einnahmen mit Abfall von Kaffee, werden wir Arbeitsplätze schöpfen. Arbeit schöpfen mit was wir haben. Das ist, was wir brauchen. Einnahmen, die Mehrwert schöpfen. Und das Interessanteste ist, dass wir in der Lage sind, die Pilzen, diese Shiitake-Pilze, billiger anzubieten. Das ist Blue Economy. Aber ganz interessant ist das Konzept, das ich jetzt befürworte innerhalb der Blue Economy, wo wir etwas mit nichts ersetzen. Ja, dann denken Sie sicher schon, jetzt spinnt er doch. Das geht doch nicht. Nein, bitte, geben Sie mir die Zeit zu erklären. Hier sehen Sie das Rasiergerät von Gillette und daneben sehen Sie das neue Rasiersystem, das in Prototyp schon besteht. Sie haben statt Titan, wird dort Seide verwendet. Und Seide wird so fein hergestellt, so fein und so stark hergestellt, so genau wie die Seide von Spinnen hergestellt wird. Und das wird nichts abschneiden, das rollt man ganz einfach über sein Gesicht und das nimmt dann, genau wie wir damals das Gras abgerissen haben, genau die gleiche Art und Weise wird unsere Wangen etwas enthärt. Es funktioniert, aber ich gebe Ihnen ganz ehrlich zu, das funktioniert perfekt mit einem chinesischen Bart. Das funktioniert nicht mit Ihrem dicken Bart. Aber der Zuwachs heute in der Welt ist ja in China. Und in China glaubt Gillette genau den großen Zuwachsmarkt zu haben. Und dort werden wir mit den Chinesen diese Seideprodukte herstellen, um zu zeigen, dass es eine Alternative gibt. Es wird vielleicht noch 10 Jahre dauern, bevor wir den dicken europäischen Bart auf die richtige Art und Weise mit Seide entfernen können. Aber ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Diese Wissenschaft besteht, diese Technik ist da. Und weiter noch, es ist ein Deutscher, Professor Dr. Fritz Wollrath, der das entwickelt hat und gleich in Aachen in Deutschland die Geräte hergestellt hat, um Seide von Seidenwürmern umzuwandeln in Seide, die genauso stark ist als die Seide von der Spinne. Und das Herstellungssystem, das er erfunden hat, ist genau das gleiche, wie die Spinne es tut. Nur mit Druck und nur mit Kontrolle von Feuchtigkeit. So stellt die Spinne Seide her. Stärker ist als Titan. So wird das jetzt hergestellt. Die ersten 50 Geräte sind schon hergestellt worden in Aachen und verkauft an China. Hier sehen Sie einen Sensor. Ein Sensor, um die Sicherheit die Feuersicherheit eines Gebäudes zu garantieren. Und das funktioniert nicht mit einer Batterie. Das Problem ist, dass heutzutage 25% von allen Batterien, die weggeworfen werden, sind Batterien, die verwendet werden in Sensoren für Alarmsicherheit, Feuersicherheit. 25% in der Welt. Und die werden jede 6 Monate ersetzt mit einer neuen Batterie, auch wenn die noch funktionieren. Weil sonst deckt die Versicherung nicht. Hier sehen Sie ein kleines Gerät, das nur mit 6 km/h Wind. Und diese 6 km/h sind immer anwesend in einem Gebäude. Nur mit 6 km wird diesen kleinen Band so vibrieren und das generiert Elektrizität. Funktioniert 25 Jahre mit Garantie, 25 Jahre mit Garantie ohne Batterien. Das ist, was ich nenne, etwas mit nichts ersetzen. Statt eine grüne Batterie und eine neu aufladbare Batterie, keine Batterie. So müssen wir denken. Kein Titan, keine Säure, keine Batterien. Das ist Innovation in der Wirtschaft. So sollten wir denken. Nicht weniger verschmutzen, nichts verschmutzen. Wie ist es möglich, dass wir es akzeptieren, dass wir weniger verschmutzen? Wir geben unsere Unternehmen Preise, weil die weniger verschmutzen. Die haben ja die Umweltverschmutzung mit 80% runtergebracht und dann bekommen sie einen Preis. Wenn ein Dieb vor der Richter steht und sagt, ich diebe ja 80% weniger, dann geht er immer noch ins Gefängnis. Wir haben eine Doppelmoral. Wieso akzeptieren wir die Doppelmoral unserer Gesellschaft heutzutage? Sollten wir nicht tun. Probleme sind Möglichkeiten. CO2, ja, darüber wird vieles geredet. Damals in Cancun, dann in Kopenhagen, jetzt in Durban. In Brasilien hat man diese Mikroalgen. Und die Mikroalgen, das kennt man in Europa auch. Das ist ja weit studiert worden in Europa. Wie könnten wir CO2 dank Mikroalgen umsetzen in, ja, zum Beispiel Spirulina? In Brasilien, in Porto Alegre, ist dieses Projekt durchgeführt worden, wo erstens die Spirulina-Algen verwendet werden, um Kindern zu ernähren. Ich glaube, wir sind uns darüber einig. Priorität ist Trinkwasser und Ernährung für Kinder. Das haben wir immer, wir haben immer noch 1 Milliarde auf der Welt, die das nicht bekommen. Deswegen die Priorität in Zusammenarbeit mit der brasilianischen Regierung, um Spirulina an einen halben Dollar pro Kilo an die Schulen anzubieten. Fast umsonst. Die Kinder essen ja in ganz Süden Brasiliens, in Rio Grande do Sul, bekommen die Kinder dank Schulprogrammen 1 Gramm Spirulina pro Tag. 1 Gramm pro Tag. Wir haben zu viel Spirulina. Was ein schönes Problem. Das ist ein Problem, das mir Spaß macht. Weil wir haben zu viel Spirulina, weil der CO2-Ausstoß von diesen Kohlenstoffwerken in Brasilien ist so hoch und die Möglichkeit, das herzustellen, ist so einfach, weil wir verwenden nur das Becken, wo das warme Wasser den Kühlturm zusammengehalten wird, um die Temperatur herunterzukriegen, bevor es in die Flüsse geht. Und dieses Wasser, warmes Wasser, verwenden wir, um CO2 hineinzupumpen. Das funktioniert. Wir produzieren jetzt schon Biodiesel aus den Lipiden von Spirulina und das Restprodukt von dieser Herstellung von Biodiesel sind die Membranen und die Membranen sind hergestellt worden aus Ester. Und diese Ester können wir umwandeln in Polyester. Polyester für Kosmetik. Das heißt, wir haben Ernährung, Energie und Chemie, Biochemie. Wir haben 3 Annahmen und zusätzlich bekommen wir noch CO2-Zertifikate. Wer sagt, dass CO2 ein Problem ist? CO2 ist eine Chance, um die Fehlernährung der Kinder aus der Welt zu helfen. Wir haben schon 100.000 Kinder in diesem Programm in Brasilien und wir hoffen, wir haben bald 1 paar Millionen. Viele debattieren. Wir fokussieren auf Durchführung von Projekten. Wir müssen sehr ungeduldig sein. Wie können wir mit der hitzigen Lage der Weltwirtschaft Geduld haben? Nochmal etwas studieren, nochmal eine Konferenz tun, nochmal darüber reden, nochmal einen Rapport schreiben. Ich glaube, es gibt genügend Rapporte. Wir führen durch und seit Februar 2010 bis März 2012 präsentieren wir, und ich sage wir, weil der Sitz der Blue Economy ist hier in Berlin. Der Sitz wird geführt von Anna-Katharin und wir führen jede Woche, geben wir frei, umsonst, übers Internet, ein neues Geschäftsmodell frei. Jede Woche ein neues Geschäftsmodell. Ich präsentiere jetzt bei Ihnen ein paar von diesen Modellen. Eine Frage. Warum hat der Zebra schwarz-weiße Streifen? Warum? Es ist das vernünftigste Klimaanlagesystem, das ich kenne. Weil schwarz wird heiß. Wenn es heiß wird, dann geht die Luft hoch. Wenn die Luft hoch geht, dann geht der Druck runter. Und das Weiße? Ja, dann ist der Druck viel höher. Hochdruck, niedrigen Druck, Wind. Das ist ein Ventilatorsystem, das der Zebra erlaubt, seine Temperatur um 9 Grad herunterzubringen. 9 Grad. Nur dank Verwendung die Gesetze der Physik. Hier gibt es keine Geräte, hier gibt es keine Energie, hier gibt nichts. Nur die Gesetze der Physik verwenden, um sich etwas frischer zu fühlen. Zebra zeigt uns, wie das funktioniert. Hier ist das erste Bürogebäude, das wir in 2007 in Japan gebaut haben, wo Sie nicht suchen müssen, wieso die Streifen sind ja nicht, das Schwarz-Weiß ist nicht wie der Zebra. Nein, so soll es auch nicht sein. Wir verwenden dieses Spiel von Schwarz-Weiß, um das Gebäude überprüft mit 3 Jahren Statistik 5 Grad Unterschied. Das heißt, wir haben weniger Isolierung und mehr Energieeffizienz. So kommen wir endlich mal an eine Materialeffizienz, die viel weiter geht. Und das Ziel ist nicht nur Energieeffizienz, das Ziel ist auch die Gesundheit der Menschen, der ins Gebäude lebt, zu berücksichtigen. Sie kennen sicher diese termiteninspirierte Heizung und Kühlung, aber vielleicht haben Sie dieses Gebäude noch nicht gesehen. Die Lagerbergschule in Schweden. Vor 12 Jahren gebaut worden, 10 Jahre Statistik zur Verfügung. Und wenn die Luft jede 30 Minuten komplett erfrischt wird, auch im Winter, dann ist dank dieses System, wo die Luft dank dieser Scheibe, Schornsteine, dank dieser Schornsteine geht die warme Luft raus, dann gibt es einen Unterdruck und dann zur Seite sehen Sie, wo die Luft dann wieder reinkommt. Die Luft von minus 25 kommt rein an bis zwischen 2 und 6 Grad und dann gibt es ein einfaches Wärmesystem und dann bleibt die Temperatur innerhalb des Gebäudes immer auf 18. Frische Luft für Kinder jede 30 Minuten bedeutet, die lernen besser und sind gesunder. Ist es nicht die Priorität, dass die Kinder ungesunder sind und besser lernen? Und es kostet nicht mehr Geld. Das ist meiner Meinung nach. Wir haben so viel getan, um Energie auszusparen, dass wir die Gesundheit geopfert haben, ohne es zu wissen. Unintended consequences. Und diese Sporthalle, je mehr Kinder in dieser Halle, je frischer es wird. Weil jedes Kind bringt ja wieder seine 60 Watt Energie in diesem Raum. 100 Kinder ist ja 6000 Watt. Dann wird gleich wieder für diese Anzahl an Energie, die rausgeht, hoch, weil warme Luft geht immer hoch. Es gibt keine Ausnahme auf die Gesetze der Physik. Die Gesetze der Physik sind nicht wie die deutsche Grammatik. Und Anders Nyquist, unbekannt, aber er hat schon in 1964 das erste Öko-Village geplant. Die erste Öko-Gemeinde Europa wurde von ihm in 1964 geplant. Er hat keine Website, nein. Er ist nicht beschäftigt mit Lead in Amerika. Er beschäftigt sich nur mit Bauen von Projekten, die führend sind in der Welt. Und wenn wir das Blue Economy Zentrum in Berlin in 2012 eröffnen, dann ist es ja dank Anders Nyquist, dass wir viele von dieser neuen Technik inkorporieren können. Aber das schönste und wichtigste Gebäude, das ich in der Welt kenne, das Milieu, das umweltfreundlichste Projekt, ist ja in Zimbabwe. Erstaunlich, Zimbabwe. Das muss ein Photoshop-Ding da sein, weil das ist ja doch nicht möglich. Wieso ist es möglich, dass Zimbabwe das meist avancierte Gebäude der Welt hätte? Das muss ja doch in San Francisco sein oder am wenigsten in München oder Berlin. Nein, es steht in Zimbabwe. Hier sehen Sie das Gebäude, etwas zu dunkel, es tut mir leid. Eastgate in Harare, und das Gebäude hat 9 Stock, hat 42 Schornsteine. Und das hat für jede Zeile des Gebäudes individuelle Aircon und Erfrischung, aber es hat keinen Thermostat. Das funktioniert alles, wie die Natur funktioniert, wie die Termiten funktionieren. Aber das Interessante ist, dass wenn man 8 Stock hat und man eliminiert diese 40 Zentimeter, um diese luftzirkulierenden Systeme einzubauen, ja, dann hat man einen Stock extra. Das bedeutet, dieses Projekt wurde international finanziert von der Barclays Bank. Warum? Weil ganz einfach dieses Gebäude einen Stock mehr hat für das gleiche Volumen. Das bedeutet, dass das Equilibrium der Investierung ist von 55% auf 46% runtergegangen. Und das bedeutet, dass die Risiken für dieses Gebäude runtergegangen sind. Und das bedeutet, dass die Renditen ja viel günstiger werden. Und das funktionierte sogar in Zimbabwe. Stellen Sie sich mal vor, was funktionieren könnte in Deutschland. Heizung- und Kühlungssysteme, das ist die letzte Großentwicklung von der Architekt Anders Nyquist. Ja, es ist Ford Motor, es ist nicht Volvo. Es ist nicht BMW, nicht Volkswagen, aber Ford. Ford hat dieses Ding gebaut und was Sie dort sehen, ist diesen großen schwarzen Wand, Südengericht, und diesen schwarzen Wand ist gar nichts Neues. Das sind nur die einfachen Gesetze der Physik, die Luft kommt horizontal rein, wird warmer und warmer und dank dieser Aluminiumfolie da drinnen, die so glitzt, wird das weitergeleitet, das geht direkt hoch und selbstverständlich, das gibt sehr warme Luft. Diese warme Luft im Winter ist herzlich willkommen, aber im Sommer, was tun wir damit? Ganz einfach eine Wärmepumpe da oben und das wird kalte Luft. Funktioniert ohne Elektrizität, ohne was wir brauchen. Wärmepumpe heutzutage brauchen keine Elektrizität mehr. Nur den Anstoß ist genügend, um das funktionieren zu lassen. Das heißt, das Gebäude ist komplett geheizt und gekühlt. Ganze Jahr durch, ohne Heizung, Ventilation oder Airconditioning. Und es gibt kein Thermostat. Weil wenn das gut gedesignt worden ist, gut gezeichnet worden ist vom Architekten, dann braucht man kein Thermostat mehr. Kann man aussparen. Es tut mir leid, Siemens und Honeywell. Diese Produkte sind überflüssig. Und wir sind heutzutage, wohnen wir in Gebäuden, wo viel Computer sind, wo viele Drucker sind. Und das bedeutet, dass wir sehr, sehr viel Staub in unsere Gebäude haben, die elektromagnetisch aktiviert sind. Die müssen raus. Aber leider haben wir alle Gebäude abgeschlossen. Das heißt, das zirkuliert. Und deswegen machen wir Filter. Und auf diese Filter, ja, da werden ja Biofilmen sich wachsen. Und diese Biofilmen, die wachsen, die machen uns dann wieder krank. Entweder ist es Staub, entweder ist es Elektromagnetik oder entweder ist diese Biofilmen, aber irgendwo kriegen die uns krank in diese Gebäude. Oder wir sind nicht gesund genug und wir haben zu viel Stress auf unser System und wir fühlen uns etwas zu müde. Und dann müssen wir die Psychologen dabei holen, um uns zu motivieren. Nein, das brauchen wir nicht. Hier ist das System, es tut mir leid, etwas zu dunkel. Da sehen Sie eigentlich 150 verschiedene Pflanzen. Warum sollten wir die Pflanzen nur ins Gebäude hineinholen, weil die so schön sind? Warum sollten wir auch die Pflanzen nicht verwenden für die Kraft, einen Pflanzen, um uns Sauerstoff zu geben? Und dieses Filtrierungssystem natürlich in ein Gebäude hineinzubauen, ist jetzt bewiesen worden auf dem Flughafen von Sundsvall in Schweden. Und das ist dank der Architektur, dass die Luft immer wieder durch diese Gewächse fließt und es ermöglicht, saubere, frische, sauerstoffreiche Luft einzuatmen. Gesundheit ist unsere Priorität, nicht Energie sparen. Aber wenn wir gleichzeitig gesünder sind und Energie sparen, dann haben wir eine Chance, eine neue Wirtschaft zu entwickeln. Denken wir mal über Wasser. Es tut mir leid, ich muss über das Klo reden. Ja, das Klo, das mischt ja etwas Festes mit einer Flüssigkeit, die am Ende des Tages wir nie mischen sollten. Wenn unserem Körper so viel Mühe gibt, um an einer Seite die Flüssigkeit und an der anderen Seite die Festigkeit rauszuholen und dann das mischen wir gleich wieder mit Trinkwasser. Wer ist ja so bekloppt? Wer hat sich das herausgefunden? Vor allem, weil der Urin hat keine Bakterien und Fäkalien sind ja reich an Viren. Wieso sollten wir das mischen? Und deswegen müssen wir ganz natürlich eine Lösung finden für dieses Problem und wir mischen das dann mit Chemikalien. Wir sollten alle Bakterien töten, weil wenn wir etwas nicht fassen, wir als Menschen, dann töten wir. Die Physiologie des Körpers funktioniert nicht so. Hier sehen Sie das System, das auch in die Schule installiert worden ist und wir haben nach 3 Jahren Genehmigung der schwedischen Regierung bekommen. Und dank EU, wenn es genehmigt ist in Schweden, ist es genehmigt in Deutschland. Hier sehen Sie eine separate Separierungstoilette, nichts Spezielles, ganz normal. Aber dann sehen Sie ein Aquatron, das ist ein Vortex, ein Wirbelsystem, das die Festigkeit und die Flüssigkeit separiert, trennt und das geht dann in diese Kiste rein und dort liegt es für 1 Jahr und es wird getrocknet. Es wird kontrolliert und getrocknet. Wenn es getrocknet ist, dann können keine Bakterien und keine Viren weiterleben. Vorteil, kein septischer Tank mehr, keine Kläranlage mehr. Bitte, wie viel Geld muss jede Stadt in Deutschland ausgeben, um diese Kläranlagen finanzieren zu können? Die nicht gut funktionieren, weil ich weiß, die Statistiken habe ich bekommen, dass in Deutschland 30% dieser Abfallwässer von diesen Toiletten nie bis die Kläranlage kommen. Irgendwo unterwegs fließen die irgendwo anders hin. Sind wir bereit zu akzeptieren, dass synthetische Hormone, die leider Teil des Lebens der modernen Gesellschaft sind, die für ein, zwei Jahre noch aktiv sind, verloren werden? Können wir das akzeptieren? Ist das die gesunde Gesellschaft, denen wir uns wünschen? Ich glaube nicht. Trinkwasser. Trinkwasser, ja, das ist ihr Leben. Aber hier sehen wir, wie Trinkwasser sich bewegt oder Wasser im Allgemeinen sich immer bewegt in einen Wirbel. Diese Konzepte sind verwendet worden, um ein Trinkwassersystem zu entwickeln, dank Schwerkraft. Ja, dank Schwerkraft. Hier drinnen sitzt so ein Wirbelsystem. Das ist nicht zylindrisch, das ist konisch. Und die Möglichkeit, die Geometrie zu kombinieren mit der Mathematik, erlaubt uns so einen großen Druck auszuüben, dass wir ins Zentrum, wo Sie die kleine, feine, schwarze Linie sehen, dort wird allen Schmutz zusammengepresst. Und das geht dann in diese kleine Leitung darunter und dann daneben das Wasser, das etwas gesaubert worden ist, geht dann durch den zweiten, dritten, vierten, fünften. Wasser wird gesaubert, ja, es wird gesaubert. Aber es wird gesaubert ohne Membranen, ohne Filter, ohne Pumpen. Die Gesetze der Physik werden schon von allen Flüssen in der Welt seit Milliarden Jahren verwendet. Wir verkaufen lieber Filter, den wir nachher auf die Deponie werfen müssen. Wir sollten etwas mit nichts ersetzen. Wir sollten endlich mal lernen, wie wir die Gesetze der Natur, die Gesetze der Physik erst verwenden, bevor wir zurückgreifen nach Chemie. Chemie war die große Erfindung und die größte Lösung für uns in den 50er und 60er Jahren, aber wir wissen genau, dass Chemie nicht nur Lösungen gegeben hat, Chemie hat uns auch Probleme gegeben. Denken wir weiter. Energien und Batterien. Fraunhofer-Institut. Ich möchte doch gerne mal gratulieren, diese Innovationen von Fraunhofer-Institut. Ist jemand hier von Fraunhofer-Institut? Nein, schade. Das Telefon, das erste Mobiltelefon, das erste Handy, das funktioniert ohne Batterie, funktioniert ja im Fraunhofer-Institut. Leider weiß kein Mensch der Welt das. Wie funktioniert es? Ganz einfach. Es gibt ein kleines Gerät, das unterschiedliche, das drückt ja gegen unseren Körper. So statt Batterie ist es diese Temperaturwechsel. Und die Temperatur der Körper 37, draußen ist es 3 Grad weniger und das Handy steht auf Standby. Dann kommt ein Anruf und jetzt brauchen wir mehr Energie. Der Anruf kommt, wir anfangen zu reden. Unsere Stimme wird umgesetzt in Piezoelektrizität. Je lauter ich plaudere, je länger mein Gespräch. Es funktioniert. Keine Batterien mehr. Sie haben schon gesehen, batteriefreier Sensor. Das Windband. Kennen Sie schon das Windband? Das Windband hier, das Sie sehen, ist installiert in Hongkong. Das ist ein System, das dieses Licht sehr einfach Energie gibt, Elektrizität gibt. Es gibt ja 6 DC, Direct Current, Gleichstrom. Und nur ganz einfach mit dieser Bewegung. Das Band vibriert und generiert Elektrizität. Das ist alles. Das bedeutet, wir haben jetzt, hier ist der Erfinder, Sean Frain vom MIT, der das Konzept nicht verkauft kriegt in Amerika, auch nicht bei Kleine Perkins, auch nicht bei Vinod Khosla, auch nicht bei die Grünsten, die Grünen, die in Amerika sagen, dass sie so grün sind. Weil es war ein direktes Wettbewerb mit den grünen Batterien. Die haben viel zu viel Geld gesteckt in grüne Batterien, dass ein Ersatz der Batterie, für den nicht gewünscht worden ist. Das Unternehmen ist jetzt 40% Eigentum der Hongkong-Regierung. Turbinenfreie Windenergie. Was interessantes Konzept. Turbinenfreie Windenergie bedeutet, dass wir letztendlich mal frei sind von diesen Magneten. Diese ganz außergewöhnlichen Metallien, die nur China hat. Wir brauchen die nicht mehr. Diese Systeme funktionieren. Ich habe diese Technik auch versucht vorzustellen in Frankreich und in Japan und Amerika und habe keinen Erfolg bekommen. Aber dann war ich in Bhutan. Und in Bhutan habe ich auch darüber geredet. Und dann habe ich mal gedacht, die Buddhisten sind ja doch so vernünftig mit das Ernten von Wind. Weil wenn die Wind ernten, dann ist es um ihre Gebeten, ja, um ihre Gebeten ja an die Götter zu schicken. Naja, habe ich gedacht, je mehr Wind, je mehr Gebete, desto mehr Elektrizität. Und das nennen wir Holy Energy. Wir haben uns vor, die ersten 800 Einheiten in Bhutan in Zusammenarbeit mit Sean Frayne zu installieren in Bhutan. Warum nicht? Warum können wir das nicht einfach tun? Warum brauchen wir irgendwo wieder eine Probeanlage? Nein, die Probeanlage meiner Meinung nach ist ganz Bhutan. Und wir werden nur arbeiten an den Anfang mit Kindern von 8 bis 12 Jahren. Die Kinder, die laut die Bhutaner so ausgezeichnete Holzarbeiter in der Zukunft sein werden. So, wir laden die Kinder ein, gemeinsam so einen Workshop zu machen, um zu wissen, wie können wir diesen Windband ganz einfach auf einen Baum hinsetzen, um Elektrizität zu haben. Think out of the box. Um der Ecke denken. Endlich mal untun. Das ist, was wir befürworten. Aber stehende Pylonen, das machen wir jetzt. Das ist eine Erfindung aus Frankreich. Und Sie können sich ja gut vorstellen, dass in Frankreich mit der Atomkraftenergie so ein Beispiel gar nicht interessant ist. Hier werden die Pylonen verwendet, um vertikale Windturbinen zu installieren. Die Berechnung ist gemacht worden in Zusammenarbeit mit Électricité de France. Und es ist herausgekommen, dass mit 18.000 bis 20.000 von diesen Pylonen, diese Türme, von 50 bis 60 Meter hoch, können wir ein Atomkraftwerk aufsparen. Deutschland, haben Sie keine Debatte über Atomkraft? Nein, wir sollten nicht Atomkraft diskutieren. Wir sollen einfach sagen, hier wird Elektrizität geschaffen an einen halben Euro pro Kilowatt. Das ist billiger, als jeder Atomkraftwerk heutzutage anbieten kann. Die Struktur besteht schon. Es ist ganz einfach eine Entscheidung, es zu tun. Schwierig ist diese Technik nicht. Zu tun scheint sehr schwierig zu sein. Reden tun wir viel. Glas. Ja, wir kennen diese Debatte Glas. Ja, eigentlich hat Glas gegen Plastflaschen verloren. Glücklicherweise, und ich bin so zufrieden, dass meine Flasche heute hier, heute Abend, noch eine richtige Glasflasche ist. Aber Glas, grünes, braunes, weißes Glas, kann sehr einfach dank Einspritzung von CO2 und dank Energie Methan basiert, können wir das umsetzen in ein Glasschaum. Gar nichts Neues, hat man schon in die 30er Jahre getan. Unterschied ist, jetzt wird es umgewandelt in Baumaterialien. Das heißt, die Glasflasche ist jetzt ein Baumaterial. Ein Baumaterial, das isoliert. Ein Baumaterial, das keine Farbstoffe mehr braucht. Ein Baumaterial, das Struktur hat. Ein Baumaterial, wo keine Ratten sich durchbissen können. Wenn wir das versuchen, verlieren sie ihre Zähne. Ein Baumaterial, das keine Säure erlaubt. Das Säure widersteht, das Salz widersteht, das Widerstand bietet an Wasser. Ein Bauprodukt, das 6 verschiedene Funktionen hat, 6 verschiedene Funktionen, 6 verschiedene Lösungen, die traditionell chemiebasiert waren, sind jetzt basiert auf Basis von Glas. Das bedeutet, dass wenn wir mit Methan von Abfall eine hohe Materialeffizienz schöpfen und ein neues Konzept der Life Cycle Assessment machen. Weil wenn wir Glas mit Plastflaschen vergleichen, dann leider laut das europäische LCA-System sind Plastflaschen besser für die Umwelt. Aber wenn ich jetzt diese Glasflaschen verwenden kann als Baumaterialien wie beschrieben, dann sind die Glasflaschen viel besser für Umwelt, Mensch und Wettbewerb und Arbeitsplätze Schöpfung. Mit 5 Millionen Flaschen hat man eine Fabrik. Die erste Fabrik ist gebaut worden in Belgien, die zweite in die Tschechei, die dritte in New Mexico, Amerika, die vierte in Hawaii. Es funktioniert. Man muss sich einfach entscheiden, wir tun das. Und Glas ersetzt Plastik, was meiner Meinung nach so nicht eine schlechte Idee ist. Weil am Ende des Lebens ist Glas wieder Glas. Letztes Beispiel. Von meinen Einzelbeispielen. Und dann komme ich noch mit zwei Gesamtbeispielen. Habe ich noch die Zeit? Habe ich noch die Genehmigung?
Ja, 10 Minuten.
10 Minuten noch? Danke. Ja, wir reden ja über Kaffee. Aber wirklich, wo Kaffee hergestellt wird, geerntet wird, dort hat man sehr viel Abfall. Abfall wird vor allem in die dritte Welt generiert. Und hier Beispiel von Chipinge in Zimbabwe. Dort sehen Sie Chido, meine Tochter. Die war ja auch schon ein paar Mal in Berlin. Und kommt im März wieder zurück, um Ausbildung zu geben an deutsche Unternehmer, die dieses Geschäftsmodell kopieren möchten. Und selbstverständlich ist dieses Open Source. Frauenempowerment in Chipinge. Wenn die Frauen in Afrika lernen, dass die auf Basis von Abfallprodukten der Landwirtschaft jetzt endlich mal Ernährungssicherheit haben, dann tanzen die. So ist es ja in Afrika. Man tanzt. Und wir erreichen die unerreichten Leute. Erstens dank ein neuer Export von Kaffee von Zimbabwe. Weil dank dieser Export gibt es Abfall. Und diese Abfallprodukte sichern Ernährung. Und Abfall der Landwirtschaft schöpft jetzt mehr Arbeitsplätze. Und dank seiner Arbeitsplätze und Ernährung werden die Frauen nicht misshandelt. Und so retten wir die Mädchen vom Sexhandel. Das ist ein Blue Economy Geschäftsmodell. Das heißt, ich nicht erstmal Geld verdiene und reich werde und ich jetzt so viel Geld habe, dass ich endmal etwas für die armen Leute in Afrika tun kann. Nein, mein Geschäftsmodell tut etwas für alle Menschen auf der Erde. Sozial-ethisches Unternehmertum, wo wir Geld haben, Ernährung anbieten, Arbeit schöpfen, Misshandlung stoppen und endlich mal versuchen, AIDS zu stoppen. Das ist, wenn ich rede über ein neues Geschäftsmodell, darüber geht's. Ethik ist Unterteil unserer Geschäftsprogramme. Arbeitsschöpfung ist Teil unseres Geschäftsmodells. Und niemand verliert Geld. Im Gegenteil, die Pilze sind so billig, dass wir gegen die chinesischen Pilze Wettbewerb machen können. In Kalifornien bieten wir jetzt ihren Kaffee an, Chido's Coffee, Chido's Blend. Nur Kaffee, das selbstverständlich Fairtrade und selbstverständlich Bio ist, aber zusätzlich wird aller Abfall des Bauernhofes verwendet, um weitere Ernährung, Arbeit und so weiter zu schöpfen. Cash motiviert durch Werte. So kann ich mich Geld in eine Wirtschaft eindenken. Anderes Geld, das nur Geld verdient mit Geld, das ist es nicht. Jetzt möchte ich Ihnen gerne mal zwei kurze Beispiele erwähnen, wo wir eine Regierung mobilisierten, nicht nur ein Einzelprojekt zu tun, sondern wo wir verschiedene Projekte gemeinsam unternommen haben. Hören Sie mal zu.
Gross National Happiness. This is the fourth Dragon King of Bhutan, a beautiful country at the eastern end of the Himalayas. He became king at the age of 17 in 1972. It was then when he had to decide what should be the philosophy behind his reign. He looked at other countries and noticed in most of them, the government and the people strive for economical wealth. And those few who achieve this goal usually live a comfortable life. But on the downside, many other people live in misery, poverty, or social isolation. Also, in the ruthless hunt for money, huge parts of the environment are often destroyed. This couldn't be the right path for Bhutan. The concept of gross national happiness was born. The primary idea of GNH is that every human being aspires for happiness, and a country's development should also be measured in its citizens' happiness. The fourth Dragon King's challenge, therefore, was figuring out how to balance economic development with the emotional and spiritual well-being of his people. Although economical growth can't be the only goal, a flourishing economy gives the government the funds needed to provide a working health and educational system, as well as certain living standards. Because being healthy, having opportunities for the future, and knowing that security, a steady income, housing, or well-balanced time use are guaranteed is crucial for people to be happy. But furthermore, people get a lot of positive energy from being with others and sharing interests. Participating in cultural life and to hold up local traditions and cultural heritage lead to a stronger community feeling. Healthy family relationships, advocating community activities, and religious aspects are factors for achieving happiness. It gives the Bhutanese people a strong sense of values and identity. The fourth Dragon King reigned 34 years, basing his decisions on all factors of gross national happiness, asking himself, what makes Bhutan's people happy? And the fourth Dragon King lived by example, leading a very simple life. In fact, he believed so strongly in the concept of GNH, he even decided to hand over sovereignty to the people. In 2006, he retired as king at the age of 52 and changed the course of history. 2 years later, in 2008, Bhutan elected its first representative parliament. Since then, the idea of gross national happiness has taken quite some momentum outside of Bhutan, with other countries and people around the world thinking about adopting the GNH approach to strive for development with values and to make the world a happier place.
Diese Filme sind hergestellt in Stuttgart. Das ist eine deutsche Produktion. Für Bhutan Nachhaltigkeit ist die Stärke aller Basisbedürfnisse sicherzustellen, mit was zur Verfügung steht. Und Wettbewerbsfähigkeit ist die Stärke, die Regeln des Spieles auf Basis des ethischen Handelns zu ändern. Wir müssen die Regeln des Spieles ändern. Ganz einfach. Und ich habe die bhutanische Regierung motiviert, um drei grundsätzliche wichtige Entscheidungen zu nehmen. Ich entschuldige, dass ich das auf Englisch gelassen habe, weil es ist mir etwas einfacher, das auszusagen. Aber alle Plastprodukte, die ab jetzt in Bhutan hergestellt werden, sind nur Bioplastprodukte aus Agrarabfallstoffen. Kein Wettbewerb mit Mais, kein Wettbewerb mit Ernährung, nur Bioplast und nur mit Abfallstoffen. Benzin für Autos wird in den nächsten 10 Jahren nur noch kommen von den Resinen, Harz, das wir zapfen aus Kiefer. Bhutan hat 72% des Landes sind Kieferwälder, sind Wälder und 40% sind Kiefer. Dieses Projekt haben wir schon realisiert in Kolumbien, in Las Gaviotas. Wir werden das wiederholen. Und alle Wasser und alle Ernährung, die in unseres Abfallwasser ein Gebäude ist, wird in Zusammenarbeit mit den Schweden einfach zurückgewonnen. Bhutan, die Hauptstadt Thimphu, hat jetzt heute nicht mehr genügend Wasser. Ich nenne das die Economics of Audacity. Wirklich Entscheidungen nehmen, die neue Regeln auf die Welt. Mit Bioplast, mit Benzin, mit Abfallwasser, Windenergie, Baumaterialien und ein Gross National Happiness Zentrum, wo wir als Ausländer lernen können, wie so eine Wirtschaft sich entwickelt. Bhutan ist nur 600.000 Einwohner, nur 600.000, aber es ist ein Beispiel. 2. Beispiel, letztes Beispiel in meinem Vortrag. Die spanische Regierung von El Hierro. Wer kennt hier in diesem Raum El Hierro? Wieso kennen Sie das? So viele Leute.
Urlaub.
Naja gut, schön. Dann wissen Sie vielleicht, dass die Regierung von El Hierro, El Cabildo, entschieden hat, schon vor ungefähr 10 Jahren, dass diese Insel unabhängig in Benzin sein wird. Im Mai dieses Jahr wird die Insel komplett unabhängig sein für Elektrizität und wird das nur Elektrizität und Wasser lokal schöpfen, herstellen, produzieren. Kein Benzin mehr, keine Dieselgeneratoren mehr. Zweitens, alle Landwirtschaft wird ab 2017 nur Biolandwirtschaft sein. Und wie war das möglich? Weil die Insel ist es gelungen, dank Reverse Osmosis Technik, um Salzwasser in Trinkwasser umzusetzen, zu verbessern mit einer Wirbeltechnik, die 70% weniger Energie verwendet und das erlaubt, an die Bauern doppelt so viel Wasser anzubieten, an der Hälfte der Preis. Doppelt so viel Wasser in einer Insel, die kein Wasser hat, an der Hälfte der Preis. Aber Gegenleistung ist, dass alle Bauern dann einverstanden sind, die Landwirtschaft 100% bio zu machen. Und jetzt ist die Entscheidung genommen, dass bei 2018 alle Autos auf die Insel elektrische Autos sind. 6.000 Autos werden dort verkauft. Ein ganz interessantes, integriertes Konzept. Ich habe nicht die Zeit, in viel Detail zu gehen. Gerne rede ich mehr darüber. Aber es ist eine Freude zu sehen, dass eine Initiative, das vor 12 Jahren gestartet ist, dass jetzt wir endlich mal in Mai 2011 das feiern können. Weil ich glaube, das müssen wir feiern. Energie, Wasser, biologisch, elektrische Autos, Agrarwirtschaft und auch ein Trainingszentrum. Das Trainingszentrum steht schon da. The Economics of Audacity. Wir nehmen diese großen Entscheidungen. Und hier sehen Sie ganz kurz ein paar von diesen Bildern, von wie das wirklich in der Tat umgesetzt worden ist. Ich bin sehr froh, dass vor vier Tagen, die New York Times eine Seite an diese Insel gewidmet hat. Eine Seite. Diese Insel wird etwas zu populär vielleicht. Aber am wenigsten hat die Lokalbevölkerung entschieden, keine Großhotels zu bauen wie Tenerife und Las Palmas. El Hierro, ein Initiativ, das wirklich viel weiter geht, als die meisten Politiker in Europa es sich erlauben können. Ich frage mich, wie realistisch sind diese Geschäftsmodelle? Und mein Mentor Shoichiro Honda sagte mir einmal, es gibt Menschen, die träumen, um der Wirklichkeit zu entkommen. Es gibt andere, die träumen, um die Wirklichkeit für immer zu verändern. Ich hoffe, dass die Heinrich-Böll-Stiftung mithilft, um die Realität, die Wirklichkeit für immer zu ändern. Danke.